Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Ab sofort kannst du einen neuen Live-Online-Kurs buchen. Basiskurs Echokardiographie. 4 Expertinnen und Experten bringen dir in 5 Sessions à 60 Minuten alles Wichtige zu dieser Untersuchungsmodalität bei. Nähere Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Linnea Schmidt zum Thema: Wie funktionieren digitale Therapeutika? Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, herzlich willkommen an meine heutigen Gast, die Linnea Schmidt, die in Potsdam gerade sitzt. Linnea, du bist das erste Mal zu Gast. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute Morgen. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen und zu erzählen, was du machst?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin, wie du schon gesagt hast, am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und promoviere dort im Bereich Digital Health Economics and Policy. Ich habe einen Hintergrund in Wirtschaftsinformatik und Digital Health und ich bin nebenbei noch im Vorstand von der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin. Wenn man sich so meine Forschung anguckt, dann schaue ich mir vor allem so neue Versorgungsmodelle an in der Medizin. Ich probiere vor allem so primär datengetriebene Analysen zu machen. Wir gucken uns vor allem Remote Patient Monitoring an, zum Beispiel mit dem Mount Sinai eHealth System in New York, aber auch sehr viel digitale Therapeutika und dort vor allem auch die DIGAs, wo wir auch heute im Laufe des Podcasts, glaube ich, noch ein bisschen weiter drauf eingehen werden.
Ja, total spannend. Genau darum soll es gehen. Bevor wir da vielleicht eintauchen, wollte ich dich gerne nochmal fragen, was so deine Berührungspunkte und deine persönliche Verbindung zum Thema Medizin ist. Genau.
Ja, ich glaube, Medizin war für mich schon immer was ich sehr, sehr spannend fand. Ich habe auch früher mal in Betracht gezogen, Medizin zu studieren, habe dann allerdings, ehrlich gesagt, ein Pflegepraktikum gemacht nach meinem Abitur und habe dann relativ schnell festgestellt, dass mich doch eher der Innovationsbereich im Bereich der Medizin interessiert und gar nicht so das Arbeiten direkt am Patientenbett. Und habe mich dann erstmal für Wirtschaftsinformatik entschieden und habe dort aber auch schon den Kontakt zum Gesundheitssystem im Prinzip konstant probiert, ein bisschen zu halten, indem ich meine Projekte alle in dem Bereich ausgelegt habe. Und dann auch meine Nebenjobs so ein bisschen darauf ausgelegt habe. Ich habe relativ viel schon im Bereich Remote Patient Monitoring dann nebenbei gearbeitet und habe auch in dem Bereich meine Bachelorarbeit damals geschrieben gehabt. Und da stand für mich dann auch fest, ich würde irgendwie sehr, sehr gerne weiter im Medizinbereich, aber eher in diesem Innovationsbereich der Medizin arbeiten. Und deswegen dann auch mein Masterstudium im Bereich Digital Health, das auch schon am Hasso-Plattner-Institut dann. Ja, und da hat man natürlich dann Kontakt weiterhin zur Medizin. Auch viel dann durch Kommilitonen und Kommilitonen. Wir haben auch einige Leute, die aus dem ärztlichen Bereich kommen oder aus der Pflege kommen. Und das ist natürlich auch super schön, da einfach immer in diesem interdisziplinären Bereich zu arbeiten und von den anderen viel lernen zu können.
Ich finde ja immer, dass diese Schnittstellen besonders spannend sind und besonders fruchtbar sein können. Kannst du uns noch mal, also wir Mediziner, wir sind ja vielleicht so ein bisschen speziell, sage ich jetzt mal. Kannst du mir noch mal so einen kleinen Einblick geben in dein Studium? Also wie technologisiert, wie digital, wie tief taucht man da so in die Informatik sozusagen ein? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich ist es am Hasso-Plattner-Institut so, dass man das auch ein kleines bisschen selber steuern kann. Im Digital Health-Studium ist es so, dass das sehr interdisziplinär von Grund auf gedacht ist. Das heißt, man muss am Anfang auch Brückenmodule belegen, je nachdem, ob man aus dem medizinischen Bereich oder aus der Informatik kommt, kriegt man dann einen Crashkurs in entweder Medizin oder Informatik. Und anschließend hofft man, dass alle Personen erstmal auf einem ähnlichen Wissensstand sind, dass sie zumindest miteinander reden können. Darum geht es eigentlich vor allem. Und dann kann man seine Kurse relativ frei wählen. Ein paar Kurse sind natürlich auf die Informatik eher zugeschnitten. Und ich persönlich habe probiert, mich sehr stark auch an dem Informatikbereich zu orientieren und dort mehr reinzugehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da am meisten ja neue Skills aufbauen kann sozusagen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich den Medizinpart ganz gut über Projekte dann abdecken kann, weil das meistens auch recht projektspezifisch ist. Also wenn ich jetzt ein Projekt zum Thema Remote Patient Monitoring bei Herzinsuffizienz oder Bluthochdruck habe, dann kann ich mich nochmal explizit in diese Themen reinarbeiten, muss jetzt aber nicht ein halbes Medizinstudium dafür absolviert haben. Wenn es aber dann darum geht, ein Prediction Model zu bauen, ist es dann doch ganz gut, wenn man ein bisschen Informatik-Hintergrund mit dabei hat. Und deswegen habe ich relativ viel in dem Bereich gemacht. Man kann da zum Beispiel Kurse belegen, direkt Deep Learning Kurse, Applied Machine Learning for Healthcare. Also die Bandbreite ist da groß und ja, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, in dem Bereich ein bisschen tiefer einzutauchen.
Also wenn du das so sagst, dann spüre ich das sofort. Also ich kann mir vorstellen, dass da einfach ganz viele spannende Sachen daraus resultieren können. Jetzt hast du gerade schon die DIGAs angesprochen und ich habe eine Arbeit von dir gelesen, die du mit Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht hast. Da ging es um digitale Therapeutika und da bin ich halt schon direkt so ein bisschen über dieses Wort Therapeutika gestolpert. Ich glaube, das ist auch so ein Problem oder also so eine Blockade, die man so vielleicht als Arzt oder Ärztin hat im Kopf. Was ist denn ein digitales Therapeutikum? Also kann man digitale Anwendungen, kann man die irgendwie auf eine Ebene stellen mit einem Medikament? Weil das ist ja eigentlich unser Ausgangspunkt. Die Arbeit, die du geschrieben hast, da ging es darum, so ein bisschen diese digitalen Therapeutika zu charakterisieren. Vielleicht können wir da noch mal reingehen. Was meint man denn mit digitalen Therapeutika?
Ja, ich glaube, um es einfach zu sagen, ich meine, bei DIGAs kennt man auch immer so, ja, die App auf Rezept. Also am Ende ein digitales Therapeutikum sind digitale Anwendungen, zum Beispiel Apps, die dann zur Behandlung oder auch zur Linderung von Erkrankungen eingesetzt werden können und im besten Fall einen nachweisbaren therapeutischen Nutzen haben. Natürlich sind die nicht von der Funktionsweise, von dem Mechanism of Action, wie wir das probiert haben zu beschreiben, sind sie nicht identisch zu pharmazeutischen Produkten. Und in der aktuellen Art und Weise, wie sie reguliert sind und wie sie auch eingesetzt werden, wird da nicht immer unbedingt Rücksicht drauf genommen, dass wir da schon auch von der mechanistischen Seite von unterschiedlichen Produkten reden und da auch einfach spezifischer drauf eingehen müssen. Ich kann gerne mal so ein Beispiel bringen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein digitales Therapeutikum, zum Beispiel eine Physiotherapie-App, dann interagieren die Nutzenden mit dieser App und haben dann im Bestfall eine Veränderung, eine kognitiv-affektive Veränderung oder Verhaltensänderung, die dann zu einem klinischen Outcome führt. Im besten Fall wird dieser klinische Outcome verbessert und wir sehen einen therapeutischen Effekt. Wenn wir jetzt also diese Physiotherapie-App uns anschauen, dann haben wir beispielsweise sowas wie eine Bewegungstherapie, die vorgenommen wird mit den Patientinnen und Patienten und die Person schaut dann beispielsweise ein Video zu einer Trainingsübung und lernt dann durch dieses Video, wie man diese Trainingsübung absolvieren sollte. Und im Anschluss daran kann man dann eine Reduktion von beispielsweise Rückenschmerzen sehen. Das heißt, wir müssen aber auch so ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich die Dosis, von der wir reden. Ich glaube, das ist so ein ganz interessantes Konzept, wo wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf eingehen werden, weil man eigentlich gar nicht ganz genau sagen kann, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Dosis? Beziehungsweise die Frage stellt sich bei pharmazeutischen Produkten natürlich sehr, sehr früh in der Forschung und Entwicklung der Produkte. Und bei digitalen Therapeutikern ist das aber auch was man durchaus sehr individuell gestalten kann und was auch so ein bisschen Learning by Doing sein kann. Was natürlich ein großer Unterschied dann ist zu herkömmlichen Therapeutika.
Dieses Feld der digitalen Therapeutika, das scheint ja zu explodieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt so meine Wahrnehmung. In Deutschland ist das ja unter dem Begriff DIGAS zusammengefasst. In deiner Arbeit war das so, dass du nur den deutschen Markt beleuchtet hast oder hast du international geschaut?
Mhm. In der Arbeit haben wir uns den deutschen, also wir haben vor allem den deutschen Markt angeguckt, aber wir haben also das Konzept an sich, also Mechanisms of Action for Digital Therapeutics an sich, das ist natürlich was, was verallgemeinerbar ist, was auf so einer Metaebene, sage ich mal, steht. Ansonsten in der Forschung, wo ich gerade tätig bin und auch in ein, zwei anderen Analysen, haben wir uns primär den deutschen Markt angeguckt, weil der aktuell sehr spannend ist, was die Evidenzlage angeht, einfach dadurch, dass wir ein Versorgungsmodell, ein Vergütungsmodell haben für diese digitalen Therapeutika, was die DIGAs sind. Es gibt natürlich auch darüber hinaus noch andere digitale Therapeutika, die nicht über den DIGA-Weg in die Versorgung kommen. Und die kann man sich auch anschauen, aber die Analyse ist ein kleines bisschen einfacher mit den DIGAs, weil wir da einfach ein Register haben mit allen Therapeutikern, die als DIGA zugelassen sind. Und damit ist es für die Forschung in dem Moment etwas einfacher. Und deswegen stützen wir uns so ein kleines bisschen auf die DIGAs in vielen Fällen. Wir haben aber auch ein paar Projekte, wo wir uns das Allgemeine anschauen, also wo wir auch den Blick in die USA wagen und auch andere europäische Länder probieren, uns ein bisschen anzuschauen, auch gerade wie sie probieren, jetzt den DIGA-Weg, den wir in Deutschland haben, so ein bisschen nachzubauen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also dieser DIGA-Weg, also mein Verständnis ist, dass das BfArM letztlich die diese DIGAs überwacht und auch auflistet. Also das heißt, wenn man nach einer DIGA sucht als Patient oder als Arzt, dann kann man auf der Internetseite der BfArM nachschauen. Und das bedeutet ja auch, dass die ein Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Kannst du, also hast du Einblick darin, wie die ihre Wirksamkeit beweisen müssen und also wie dieses Zulassungsverfahren aussieht?
Ja, also an sich ist es ein zweistufiges Verfahren, so kann man es zumindest sehen, ist der DIGA Fast Track. Und was wir auf der einen Seite sehen, ist, man kann das Produkt fertig entwickelt haben, muss ein Medizinprodukt sein der Klasse 1, 2a oder 2b. Und dann kann man das Produkt, wenn man finale Evidenz schon dafür hat, dass das Produkt wirkt, direkt auf den Markt bringen. Der interessantere Weg ist aber eigentlich, dass man auch vorläufig auf den Markt kommen kann, ohne finale Evidenz dafür zu haben, dass das Produkt wirkt. Das heißt, man hat nur vorläufig erstmal Einblicke darin, dass das Produkt wahrscheinlich wirkt und kann dann, wenn es ein Medizinprodukt der Klasse 1 oder 2a ist, in diese schnelle Zulassung reingehen, wo man einfach erstmal das Produkt auf den Markt bringen darf für ein Jahr lang. Das ist dann vorläufig gelistet, kann komplett erstattet werden durch die Krankenkassen und ganz normal verschrieben werden. Und innerhalb dieses Jahres dürfen die Hersteller dann den finalen Nutzen von der Applikation beweisen. Und das passiert in den allermeisten Fällen aktuell durch Randomized Control Trials, einfach so, wie wir es auch aus der Pharmaindustrie im Prinzip kennen und als Goldstandard oft gesetzt haben. Wir sehen das so, dass das natürlich ein Weg ist, aber nicht der einzige Weg sein sollte. Offiziell ist es laut BfArM auch erlaubt, andere Evidenzformen anzubringen, zum Beispiel Real-World-Evidence, dass wir also zum Beispiel einfach uns anschauen, okay, wenn PatientInnen mit dieser Applikation interagieren, wie können wir dann einfach über die App an sich auch die Outcomes schon tracken und durch die Nutzung in der realen Versorgung sehen, ob dieses Produkt wirkt oder nicht wirkt. Und deswegen kann man auch Real-World-Evidence dann am Ende verwenden, um diesen finalen Nutzen darzustellen. Allerdings muss man sagen, dass das sehr selten bis gar nicht genutzt wird, um diesen primären Schritt der Zulassung zu schaffen übers BfArM. Das heißt, da wird noch sehr, sehr häufig der Goldstandard als die Randomized Control Trials gesehen. Und deswegen machen eigentlich alle Produkte innerhalb dieses ersten Jahres dann spätestens eine RCT, um auf den Markt zu kommen oder auf dem Markt zu bleiben.
Das heißt, es kann aber auch passieren, dass dann aus dieser Liste auch Produkte wieder ausscheiden. Das ist mir nämlich letztens aufgefallen. Ich hatte eine DIGA gesucht, die jetzt beim Thema Migräne zugelassen war und die dann plötzlich nicht mehr auf der Liste war. Das heißt, wenn die nicht nachweisen können, dass das eine Wirksamkeit besteht, wie auch immer die gemessen wird, dann fliegen die auch wieder raus aus der Liste.
Ja, absolut korrekt. Das passiert hin und wieder mal. Man muss dazu sagen, das bedeutet nicht, dass die Produkte einen Schaden anrichten. Also die kommen im Normalfall auch nur in diese vorläufige Listung rein, wenn schon feststeht, dass dieses Produkt erstmal kein Schaden anrichten sollte. Das heißt, man braucht jetzt deswegen nicht irgendwie Angst vor vorläufig gelisteten DGAs bekommen. Aber ja, wenn der Effekt nicht groß genug ist oder nicht eindeutig genug ist, dann können die Apps wieder vom Markt kommen, also werden gestrichen aus dem Register. Und was aber auch sein kann, nicht alle DGAs, die gestrichen wurden, sind tatsächlich deswegen gestrichen, weil sie keinen richtigen Effekt nachgewiesen haben, sondern es kann auch sein, dass sie einfach auf Grundlage der Hersteller vom Verzeichnis einfach wieder entfernt werden, weil es dann einfach interne Unternehmensgründe gibt, dass man diese Produkte in dem Moment nicht mehr anbieten möchte, sei es, weil es nicht mehr rentabel ist oder ähnliches.
Ja. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass dieser Markt, so nennt das einfach jetzt mal so, explodiert. Ist das wissenschaftlich nachvollziehbar? Also wie viele DGAs gibt es im Moment so auf dem Markt? Kannst du das sagen?
Ja, ich glaube, insgesamt gibt es 78 DGAs, die aktuell im Verzeichnis hinterlegt sind. Dauerhaft aufgenommen sind, glaube ich, um die 50. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was die genaue Zahl da ist. Das heißt, ja, also wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass es dann einen Anstieg gibt an neuen Registrierungen. Es ist jetzt nicht mehr so wie in den ersten ein, zwei Jahren, wo es wirklich so einen ganz extremen Anstieg gab an neu zugelassenen Produkten. Ist natürlich auch normal. Ich meine, so ein neues Versorgungsmodell kommt auf den Markt, wurde 2020 eingeführt. Das heißt, einige Produkte, die davor eher sich angesiedelt haben in diesem Wellness-Bereich oder Fitness-Bereich zum Teil, die dann gesehen haben, okay, vielleicht kann man das jetzt als Medizinprodukt anbieten, die sind dann erstmal auf den Markt gekommen und oder aus den Selektivverträgen haben dann den Weg der DIGA entdeckt und sind dann auf den Markt gekommen. Jetzt gerade, wir sehen schon immer mal wieder neue DIGAs auf dem Markt, auf jeden Fall. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir pro Tag da 10 neue DIGAs gelistet bekommen. Das ist jetzt nicht der Fall. Dafür ist das Verfahren dann auch doch wieder zu anstrengend, dass man das jetzt mit jedem beliebigen Produkt durchläuft. Am Ende braucht man immer noch bestimmte Studien, die dann den positiven Versorgungseffekt nachweisen. Das kostet am Ende viel Geld und ist für gerade Startups nicht immer unbedingt lukrativ.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir vielleicht auf diese Mechanisms of wie hast du es genannt?
Mechanisms of Action.
Mechanisms of Action kommen, wäre nochmal meine Frage, wieso die Akzeptanz von diesen Produkten auf ärztlicher und auf Patientenseite ist. Ich nehme das so wahr, also wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche, dass da noch sehr viel Skepsis herrscht. Und auch bei den Patienten nehme ich das wahr. Das ist natürlich aber auch eine Betrachtung, die, das hängt natürlich sehr stark ab, mit wem man spricht. Also wer das ist, ne? Also welche Generation das ist zum Beispiel, ob das ein junger Patient ist oder ein älterer Patient. Gibt's da Daten zu, was die Akzeptanz und auch die Adhärenz mit den digitalen Therapeutika betrifft?
Ja, also die Adhärenz schauen wir uns tatsächlich jetzt auch nochmal in einem Innovationsfonds-Projekt an, was wir seit Anfang des Jahres auch am Lehrstuhl bei uns gemeinsam mit mehreren anderen Institutionen haben. Und das ist ein riesiges Thema, Adhärenz überhaupt. Aber um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, das ist sicherlich, ist die Frage dann auch, wie groß die Akzeptanz ist, auch auf den einzelnen Seiten. Was wir am Anfang viel gesehen haben, ist, dass viele Patientinnen und Patienten von sich aus entdeckt haben, oh, für meine Erkrankung gibt es möglicherweise ein digitales Therapeutikum. Ich gehe mal mit dieser Information entweder zu meinem Arzt oder Ärztin oder auch direkt an die Krankenkasse heran, um einen Verschreibungscode zu bekommen für diese DIGA. Das heißt, da war auch noch relativ viel Initiative der Patienten. Patientinnen dabei. Das sehen wir heute auch immer noch zum Teil. Ich meine, das kann man nicht 100% nachweisen. Das wird jetzt nicht in dem Sinne getrackt. Aber ja, ansonsten ist es so, dass die Akzeptanz, denke ich, über die letzten Jahre schon gestiegen ist. Ich habe selber dazu jetzt keine großen Analysen gemacht, die ich jetzt direkt vorweisen kann. Aber die Akzeptanz an sich steigt schon. Wir sehen auch, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte, die tätig sind, schon mal eine DIGA verschrieben haben. Das heißt, man probiert es auf jeden Fall mal aus und kann dann auch testen, wie es sich gut integrieren lässt in den Arbeitsalltag und wie vielleicht auch dadurch bestimmte andere therapeutische Elemente unterstützt werden können oder Wartezeiten verkürzt werden können. Und so eine Sache, das ist natürlich auch sehr, sehr positiv und wirkt sich dann auch positiv aufs Gesundheitssystem aus. Bei den PatientInnen ist es ganz interessant. Wir sehen, dass vor allem auch Frauen besonders stark auf solche Produkte anspringen, scheinbar etwas mehr als Männer. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass das vor allem so Personen sind, die eher im mittleren Alter sind. Jetzt gar nicht, wie man denken würde, dass jetzt immer die 25-Jährigen sich die DIGA verschreiben lassen und die 50-Jährigen lieber in die In-Person-Therapie gehen oder ähnliches. Sondern tatsächlich sehen wir auch gerade so zwischen 40 und 60 und dann auch tendenziell Personen mit dem weiblichen Geschlecht, dass da eine erhöhte Nutzung vorhanden ist. Da müssen wir sehen, wie sich das jetzt auch über die nächsten Jahre hinweg entwickelt, was da genau die Gründe für sind. Da kann man jetzt aktuell nur so ein bisschen spekulieren, aber ich glaube, das sind auch sehr, sehr spannende Punkte, die man nochmal analysieren könnte in ein paar Projekten.
Ja, das finde ich spannend. Ja, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Genau, lass uns bitte nochmal reingucken in deine Arbeit, ne? Also wie die DIGAs oder die digitalen Therapeutika, wie die wirken. Gibt es da so Gruppen, die man bilden kann? Also kann man die einteilen, die DIGAs, die ihr untersucht habt?
Ja, ich meine, natürlich kann man probieren, DIGAs so ein bisschen einzuteilen, in was sie überhaupt anbieten. Zum Beispiel, ob es eher für mentale Gesundheit ist, wo man probiert, auch eher einen Behavior-Aspekt beziehungsweise eine Veränderung, eine mentale Veränderung hervorzurufen. Und dann Applikationen, die eher darauf aus sind, zum Beispiel Bewegungstherapien anzubieten. Das kann man auf jeden Fall unterteilen. Und ich glaube, was dann der sehr spannende Effekt ist, ist wirklich, wie gucken wir uns eigentlich an, über welche Dosis wir dann bei diesen Produkten am Ende reden. Also weil man da auch nochmal unterscheiden kann, dann in verschiedene Arten, wie diese DIGAs oder auch insgesamt digitale Therapeutika wirken, beziehungsweise welche Dosis am Ende relevant ist, die man sich anschauen kann. Wir haben ja bei jedem Produkt gibt es erstmal, wir haben ein Produkt auf dem Markt, es gibt eine bestimmte Anzahl an irgendwelchen Elementen, an Interventionselementen, die in dieser App hinterlegt sind, die potenziell erstmal von einer Person ausgeführt werden könnten. Das heißt aber ja bei weitem noch nicht, dass das die Elemente sind, die auch ich persönlich durchlaufen sollte, wenn ich eine solche App verschrieben bekomme. Das heißt, wir haben irgendwie so diese volle Dosis und dann haben wir aber pro Patient oder Patientin so eine intendierte Dosis, wo wir sagen, das ist jetzt zugeschnitten auf diese Person, die Dosis, die Person bekommen sollte. Und dann werde ich als Patientin, wenn ich jetzt diese App nutze, dann konsumiere ich von dieser intendierten Dosis möglicherweise nur ein Subset. Also ich konsumiere dann nur die Sachen, die mir in dem Moment gefallen oder die, für die ich Zeit habe. Und dann ist das natürlich auch wieder ein Unterschied dazu, was ich am Ende wirklich verinnerliche. Also ich kann natürlich mein Physiotherapie-Video, kann ich mir auf der Couch angucken und Chips essen oder ich kann dabei tatsächlich die Übung machen. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das heißt, was wir am Ende realisieren als Dosis, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und das wiederum führt ja dann auch erst wieder zum klinischen Outcome, den wir dann auch hoffentlich messen können.
Ja, absolut. Ich habe gerade gedacht, also die Daten, die dabei entstehen bei der Nutzung von so einer DIGA, die sind ja extrem interessant, ne? Also die sind ja eigentlich auch für den Behandler sozusagen interessant. Das ist ja ein Riesenunterschied zu den Medikamenten. Also bei den Medikamenten müssen wir ja davon ausgehen, dass unsere Patienten das Medikament nehmen oder eben auch halt nicht. Und das wissen wir ja oft auch gar nicht. Und das ist ja ein wesentlicher Unterschied zu den DIGAs. Wir können ja schon, oder theoretisch kann die Firma, die das betreibt, kann ja diese Daten erheben, ne? Also wie oft wird das genutzt? wie lange wird es genutzt, wie intensiv wird es genutzt. Dem Behandler stehen ja oder dem verordnenden Arzt stehen diese Daten natürlich nicht zur Verfügung, richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Und ja, diese Daten sind unfassbar wertvoll. Also das ermöglicht uns natürlich auch ganz andere Analysen und ein ganz anderes Verständnis von diesen Versorgungsmodellen, weil wir einfach sagen können, wir wissen, wie die Personen damit interagieren. Wir wissen vielleicht nicht ganz genau, was die Person dabei macht. Ich meine, es gibt da auch unterschiedliche Varianten. Ich bleibe jetzt einfach bei unserer Physiotherapie-App. Es gibt die Möglichkeit, dass ich da einfach ein Video anbiete in der App und sich die Person das anschauen soll, wo ich jetzt wirklich nicht so genau sagen kann, ob die Person das verinnerlicht und auch die Übung macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man über sowas wie so Video-Tracking und sowas direkt in der App dann auch schon tracken kann, ob die Person diese Übung korrekt ausführt, ob das Bein hoch genug ist oder ob was auch immer, der Rücken weit genug gedehnt ist. Also das kann man ja auch schon dann durch die Technologie lösen. Und das gibt uns natürlich ganz andere Einblicke darin, was für eine Therapie stattfindet. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, wie du gerade schon gesagt hast, zu der Pharmaindustrie, wo wir, wenn wir jetzt einfach sagen, ich kriege ein Schmerzmittel verschrieben und dann heißt es, ich soll das dreimal am Tag nehmen, dann glauben wir erstmal, dass ich das vielleicht dreimal am Tag nehme, aber ob ich das am Ende wirklich nehme oder die Toilette runterspüle, das wissen wir alle nicht. Und das ist natürlich einfach ein super großer Vorteil von diesen digitalen Therapeutikern. Man kann die Produkte natürlich auch miteinander verknüpfen. Also man kann natürlich auch probieren, die Adhärenz zu herkömmlichen Therapeutikern zu verbessern mit digitalen Therapeutikern, indem man das zusammen anbietet und sagt, okay, dann jedes Mal, wenn ich diese Physiotherapieübung mache, soll ich auch direkt tracken, ob ich meine Medikation eingenommen habe. Und dann kann man zumindest näher rankommen an diese Information, ob ich meine Tablette genommen habe, ja oder nein. Genau, also ich glaube, das eröffnet uns ganz andere Möglichkeiten.
Genau da sehe ich so die Hauptstärke von DIGAS, also jetzt ich in meiner kleinen Welt als Neurologe. Also ich finde, dass der große Vorteil von den DIGAS ist, dass die Patienten ja jeden Tag begleiten. Also ich habe ja den Patienten vor mir, verordne ein Medikament oder irgendwas anderes, eine Physiotherapie, irgendeine Intervention und dann sehe ich ihn vielleicht, wenn es gut läuft, in 3 Monaten wieder. Und in der Zwischenzeit ist da einfach so ein schwarzes Loch. Und da kommt halt die DIGA ins Spiel, die den Patienten in der Zeit begleitet und dazu anhält, ein gesundheitsförderliches Verhalten aufrechtzuerhalten. Ob das jetzt Physiotherapie oder die Einnahme eines Medikamentes ist, das ist ja dann erstmal jetzt egal. Aber also das finde ich, ist so die Hauptstärke. Also ist das auch, also entspricht das dem, was du so siehst mit den DIGAS, dass die so wirken? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite kann es natürlich sein im Bereich der mentalen Gesundheit auch, dass es so Wartezeiten verkürzen kann. Also vielleicht auch bevor ich dann einen Therapieplatz bekomme, ich einfach schon mit einer DIGA arbeiten kann. Und auf der anderen Seite natürlich soll es auch die Lücke schließen zwischen der Versorgung, die dann in Person stattfindet in der Arztpraxis und dem, was zu Hause passiert und gibt uns dann einfach die Möglichkeit, da Patienten viel nahtloser im Prinzip zu überwachen. Oder auch, kann natürlich auch sein, nach der Entlassung aus einem Klinikum, wo man sagt, super, jetzt hat man in der Klinik noch ein paar Mal die ersten Mobilisierungsübungen bekommen, nachdem man eine Hüft-OP beispielsweise hatte. Und dann muss man natürlich die nächsten Monate auch weiterhin dabei bleiben und weiter mobilisieren. Und dafür kann dann eine DIGA natürlich eine tolle Abhilfe sein. Und gerade auch in Bereichen, also zum Beispiel so eher ländlichen Regionen. Es ist ja ein wunderbarer Vorteil, dass ich dann vielleicht nicht alle 2 Tage zu meiner Physiotherapie in Person fahren muss, weil ich das vielleicht gar nicht bewerkstelligen könnte als Person, die gerade kurz nach der OP ist und vielleicht nicht so viele Personen um sich herum hat, die pflegen können, sondern ich kann dann vielleicht einfach trotzdem meine Therapie machen, ohne dass ich alle 2 Tage eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren muss. Mhm. Also ich glaube, auch da haben wir einfach die Möglichkeiten für eine Entlastung beziehungsweise auch eine Ausweitung der Versorgung zu sagen mit diesen neuen Versorgungsformen wie einer DIGA.
Mir ist bewusst, dass wir nur an der Oberfläche kratzen. Woran arbeitest du und dein Team vielleicht auch jetzt aktuell? Also in welche Forschungsvorhaben kümmert ihr euch aktuell?
Ja, ich glaube, wir haben ein Projekt, was auf jeden Fall super gut auch in dieses Spektrum hier und über was wir gerade diskutiert haben, auch reinpasst, wo wir uns die Adhärenz bei digitalen Gesundheitsanwendungen angucken. Ich habe das vorhin schon mal so kurz angeteasert. Also da schauen wir uns wirklich nochmal im Detail an, was verstehen wir eigentlich unter Adhärenz? Wie können wir Adhärenz eigentlich messen? Weil, wie ich schon gesagt habe, das ja doch relativ schwierig ist. Wir wissen nicht genau, ob ich jetzt dieses Video schaue und dabei meine Chips esse oder das Video schaue und dabei tatsächlich auch diese Übung ausführe. Und wie wir das alles definieren können, das ist noch nicht so wirklich getan und das ist eigentlich ganz spannend, dass das noch nicht gemacht wurde, obwohl wir diese Therapeutika schon jetzt seit ja, fast 6 Jahren, seit 6 Jahren inzwischen, auf dem Markt haben. Und ja, das ist ein relativ großes Forschungsprojekt bei uns, was wir auch zusammen mit dem ZEW und mit der Charité gemeinsam machen und auch DIGA-Herstellern tatsächlich, die dort mit an Bord sind und wo wir uns auch die Daten von DIGA-Herstellern mal anschauen können, was ich persönlich auch super spannend finde. Und zusätzlich schaue ich mir auch noch gerade sehr viel die Evidenzgenerierung an bei sowas wie digitalen Therapeutikern. Nicht ausschließlich bei DIGA, aber DIGA sind natürlich ein super Beispiel dafür, weil wir eben so ein interessantes Setup haben bei den DIGAs, dass man diese Evidenz, die man generieren muss, theoretisch erst ein Jahr nach der Einführung des Produktes final vorlegen muss. Das heißt, irgendwie haben die Hersteller so eine Unsicherheit, mit der sie auf den Markt gehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie stellen sie sich dieser Unsicherheit? Was für Evidenzstrategien oder Evidenzgenerierungsstrategien entwickeln sie? Fangen sie an, einfach nur eine RCT zu machen, weil das ist halt der Weg, wie man standardmäßig auf den Markt kommt mit der DIGA? Oder probieren sie eine RCT zu machen und parallel dazu schon den Real-World-Evidence-Daten auszuwerten? Damit man direkt sagen kann, okay, funktioniert das Produkt nicht nur unter diesen sehr, sehr festgesetzten Bedingungen der RCT, sondern funktioniert das Produkt tatsächlich auch im echten Leben, in der realen Versorgung. Oder sind das Sachen, die man nacheinander macht? Macht man erst RCT, dann guckt man sich Real-World Evidence an? Oder lassen wir Real-World Evidence einfach an der Seite liegen und publizieren das zumindest nicht? Gucken wir uns das vielleicht als Hersteller selber mal an, aber am Ende setzen wir eigentlich nur auf die RCT. Und das möchten wir so ein bisschen ja, besser verstehen und schauen uns da gerade an, was die Evidenzgenerierungsstrategien bei DIGA-Herstellern und auch ja, dann auch allgemein bei digitalen Therapeutikern sind.
Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es eigentlich auch sozusagen eine placebo-kontrollierte Seite? Also bei DIGAs ist das, ja?
Ja, es gibt unterschiedliche Setups, wie man diese RCTs gestalten kann. Es gibt diese Sham-Studien, wo man tatsächlich also im Prinzip das digitale Produkt, also die DIGA, hat ohne den therapeutischen Inhalt. Das heißt, man hat im Prinzip die gleiche Interaktion mit der App, aber man kriegt die therapeutischen Elemente nicht. Und dann gibt es auch die Variante, dass man einfach sagt, okay, man kontrolliert gegen Wartegruppen, also ja, relativ standardmäßig, wie man es sonst auch aus der Pharmaindustrie im Standardfall kennt. Und ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil es gibt da viele Diskussionen drüber, ob man jetzt gegen so eine Art Placebo-App kontrollieren sollte oder ob man das nicht machen sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht immer fit for purpose ist, weil einfach bei einer DIGA auch ganz oft schon mit dazu zählt, dass die PatientInnen ein anderes Gefühl für ihre Gesundheit entwickeln, weil sie eben mehrfach am Tag eine App öffnen oder einmal am Tag oder einmal die Woche, je nachdem, was das für eine Applikation ist. Und einfach dadurch, dass sie sozusagen schon diesen Impuls haben, diese App zu öffnen, entsteht ein gewisser therapeutischer Effekt, unabhängig davon, ob dann die eigentliche Therapie auch einen Effekt hatte. Und ich glaube, da ist es sozusagen wichtig, dass man das zumindest irgendwann probiert zu trennen und dann mehrere Studien vielleicht ausführt, um zu gucken, was sind die eigentlichen Therapieeffekte, was sind die Effekte, die wir haben, einfach nur dadurch, dass eine Person eine App öffnet. Das ist natürlich spannend zu wissen, aber ich glaube, das ist was, wo man sehr drauf achten muss, wenn man diese Studien designt, dass man da nicht die falschen Sachen im Prinzip probiert zu testen oder die falschen Rückschlüsse zieht aus den Tests, die man dort macht.
Das macht Sinn, ja. Linnea, vielleicht können wir zum Schluss nochmal über deine Arbeit in der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin sprechen. Du bist da im Vorstand tätig. Ich glaube, also jetzt in meiner Welt, wie gesagt, oder in meiner Vorstellung, ist ja die Schnittstelle von der digitalen Medizin in die klinische Medizin total spannend. Was sind da so für Menschen, die da aktiv sind bei euch?
Ja, ich glaube, wir sind eine sehr interessante Mischung aus Personen, die ärztlich tätig sind, aus Personen, die eher in einem pflegerischen oder therapeutischen Bereich tätig sind und dann auch Leute, die, wie ich zum Beispiel, eher aus der Wissenschaft kommen oder aus der Herstellerperspektive zum Teil auch, aber dann aus der wissenschaftlichen Herstellerperspektive sozusagen. Und ja, wir haben auch als Ziel, vor allem einfach diese Akteure zusammenzubringen. Also wir wollen Wissenschaft, Versorgung und Praxis zusammenbringen, damit wir auch gemeinsam diese digitale Transformation im Gesundheitswesen schaffen können und auch praktisch mitgestalten können.
Und wie macht ihr das? Also das stelle ich mir relativ komplex vor. Also was sind so eure Tools, um dieses Ziel zu erreichen?
Wir machen unterschiedliche Sachen und wir haben auch relativ verschiedene Fragestellungen, die wir manchmal behandeln. Und deswegen haben wir ein paar Formate inzwischen etabliert, vor allem einige Events. Wir haben die DGDM Roundtables, wo wir probieren, unterschiedliche Akteure an einen Tisch zu bekommen. Wir bieten die vor allem online an, weil das der Weg ist, wo man auch aus der Praxis sich am schnellsten mal zuschalten kann abends. Und da geht es vor allem darum, kurze Impulsvorträge zu haben, aber dann auch eine sehr ausführliche Diskussion unterschiedlicher Akteure, wo dann auch die Leute, die zuschauen, gerne mitdiskutieren können und Fragen stellen können, damit wir uns bestimmte Bereiche der digitalen Medizin anschauen können. Wir haben dann noch ein ähnliches Format, wo es aber mehr um die Wissensvermittlung an sich geht. Das sind die DGDM Talks, die wir anbieten. Und dann unser, ich glaube, größtes Event und wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind, ist, dass wir jetzt inzwischen das dritte Jahr in Folge ein Symposium anbieten. Also wir haben auch im September jetzt wieder das DGDM-Symposium. Das veranstalten wir am Hasso-Plattner-Institut. Das haben wir auch die letzten Jahre dort gemacht. Und da probieren wir halt wirklich in Person dann die einzelnen Akteure zusammenzubringen, vor allem auch im wissenschaftlichen Schwerpunkt zu legen und zu sagen, wie können wir denn eigentlich digitale Medizin vorantreiben und was gibt es eigentlich gerade aus der wissenschaftlichen Perspektive auch? Also woran arbeiten Leute gerade? Und was wir da auch machen wollen dieses Jahr, wo wir uns auch sehr drauf freuen, ist, dass wir auch eine Session haben werden, wo wir verschiedene Fachgesellschaften zusammenbringen werden. Also wir werden dann einfach mal schauen, wie können wir dann auch zwischen den Fachgesellschaften besser zusammenarbeiten und wie können wir gemeinsam es schaffen, da auch an einem Strang zu ziehen, dass die einzelnen Teilbereiche der Medizin auch digitalisiert werden können und dass halt die Expertise an den richtigen Stellen ist. Und ich glaube, so mit das letzte Element, vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen, aber auf jeden Fall haben wir auch noch unterschiedliche Arbeitsgruppen, in denen wir organisiert sind, wo man sich auch sehr gerne immer engagieren kann. Da haben wir zum Beispiel die Arbeitsgruppe Evidenz, wo wir uns dann ganz explizit anschauen, was ist denn eigentlich Evidenz oder was bedeutet Evidenz für digitale Gesundheitstechnologien? Was ist der Unterschied, wenn wir jetzt wirklich uns im Bereich der digitalen Gesundheitstechnologien bewegen im Vergleich zur restlichen Medizin? Genau. Und wie können wir im Prinzip Evidenzstandards entwickeln, die auch dann fit for purpose sind?
Zuletzt vielleicht noch, also wer kann bei euch Mitglied werden und wie kann man Mitglied werden?
Ja, wir haben auf der Webseite bei uns haben wir direkt einen Link dazu, wo man Mitglied werden kann. Das ist ganz einfach, kostet ein 3 Minuten. Primär sprechen wir an Leute aus der Wissenschaft und Forschung und aus dem ärztlichen Bereich und aus anderen medizinischen Fachberufen, also aus der Pflege, aus den Therapiebereichen und ja, ansonsten natürlich auch, wenn man insgesamt interessiert ist und im Bereich der digitalen Medizin forscht, zum Beispiel auch als Student, Studentin oder wenn man gerade promoviert, dann ist das natürlich, sind die Leute auch sehr herzlich willkommen.
Und kostet das Geld? Muss man irgendwie einen Beitrag zahlen?
Ja, wir haben geschaffelte Mitgliedsbeiträge, je nach Gruppe, der man zugeordnet wird. Für Studierende ist das relativ wenig und genau, wenn man dann Facharzt oder Oberarzt ist, dann wird es ein kleines bisschen mehr.
Vielen Dank. Also das werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes, dass derjenige, diejenige, die sich da interessieren, dass sie auch nachgucken können und direkt Mitglied werden können. Linnea, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du hast sicherlich auch bei mir schon das ein oder andere Fragezeichen wieder gelöscht. Und ich finde es sehr spannend, was sich da tut. Wie gesagt, insbesondere so in der Integration der verschiedenen Dinge, so in der therapeutischen Welt, in der Patientenversorgung, das stelle ich mir sehr spannend vor. Und ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt und weiter auch besser angenommen wird und akzeptiert wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.